ARD.
Warum hat man Sex? Wo kommen die Babys her? Wie geht man damit um, wenn man verliebt ist? Was ist Liebeskummer? Das sind so viele Fragen, die uns über den Weg laufen.
Es hat einfach viele Vorteile, sich zumindest eine Sprache anzueignen, mit der man sich nicht komplett unwohl fühlt. Einerseits, wenn man Fragen von Kindern oder Jugendlichen beantwortet, aber natürlich auch für einen selbst, wenn man über sexuelle Wünsche und Bedürfnisse mit PartnerInnen kommunizieren kann.
Familientreffen.
Ein Podcast von NDR Info.
Herzlich willkommen zum Familientreffen. Wenn ihr selbst Kinder habt oder es Kinder in eurem engen Umfeld gibt, dann kennt ihr solche Fragen bestimmt. Papa, Mama, wo kommen eigentlich die Kinder her? Oder Mama, warum blutest du da unten? Für viele Eltern oft keine ganz so einfache Situation, mal eben auf die Schnelle eine gute Antwort finden, ohne dass man sofort Schweißperlen auf der Stirn kriegt oder es irgendwie komisch wird, das kann schon eine Herausforderung sein. Aber die gute Nachricht ist, über Sexualität sprechen kann man lernen. Ja, und wie und vor allem, warum das so wichtig ist. Für uns selbst, aber auch für den Nachwuchs. Darum geht's in unserer heutigen Folge. Ich bin Marika Williams und bei mir ist meine Kollegin Julia Meyer. Hallo Julia.
Hallo Marika.
Ich habe es ja gerade schon groß angeteasert. Ohne Scham und Hemmungen über Sexualität sprechen, das kann man lernen. Aber wie?
Ja, naja, eigentlich wie man andere Dinge auch lernt. Mhm. Erstmal sich überhaupt mit dem Thema auseinandersetzen. Da kann man Podcasts hören, Bücher lesen. Es gibt auch Workshops dazu, ganz spannend. Ja. Da erzähle ich später noch mehr. Und dann kann man das auch einfach üben. Zum Beispiel die richtigen Begriffe für die Genitalien sagen. Mhm. Auch das fällt ja vielen schon schwer. Mhm, die Sexualpädagogin Magdalena Heinzel, die hat da einen ganz guten Tipp, gerade für Eltern.
Man kann sich auch mal vor den Spiegel stellen und dann halt wirklich so diese Begriffe Vulva, Vagina, Penis, Hoden laut sagen, weil das eine ist das zu denken, das andere ist das laut zu sagen und dann noch vor einem Kind laut auszusprechen, wenn das Fragen stellt dazu.
So ähnlich ist es ja zum Beispiel auch bei Fremdsprachen, kennst du vielleicht auch, ne? Da kann man sich lang und breit überlegen, wie man jetzt was sagen will und wenn es dann drauf ankommt, dann kommen die Wörter doch nicht so richtig raus, wenn man das nicht vorher mal geübt hat.
Mhm. Klingt also eigentlich ja recht simpel, ne? Wie man das angehen kann. Die Worte wie Vulva, Vagina, Penis, das ist in meinem Kopf ja auch so, wie du gerade meintest, ganz selbstverständlich. Aber ich glaube, wenn ich überlege, wie oft ich das schon mal laut ausgesprochen habe, dann kann ich es wahrscheinlich nur irgendwie so an zwei Händen abzählen oder so nach dem Motto. Aber warum ist es auch so wichtig, das zu trainieren und eben offen mit den richtigen Worten über Sexualität sprechen zu können?
Aus mehreren Gründen würde ich sagen. In der Partnerschaft zum Beispiel, um da kommunizieren zu können, was sind meine Wünsche, was sind meine Bedürfnisse, wo möchte ich zum Beispiel berührt werden, wo nicht, was gefällt mir. Wenn wir da keine Worte haben, dann wird das schwierig.
Ja.
Und dann ist es natürlich im Umgang mit Kindern wichtig. Die haben ja einfach Fragen, kennen wir alle. Und dann, ja, ist es schon einfach ganz gut, wenn wir als erwachsene Bezugspersonen, als Eltern, aber auch im Umfeld, wenn wir da Antworten geben können und nicht direkt im Boden versinken möchten. Auch um den Kindern das Gefühl zu geben, ganz egal, was du für Fragen hast, was du für Anliegen hast, du kannst damit immer zu mir kommen und das ist auch ganz wichtig, um Kinder zu schützen vor sexualisierter Gewalt.
Sexualisierte Gewalt, da sprichst du gleich sozusagen schon so den übernächsten Schritt an, der sehr wichtig ist, auf den wir auch noch kommen werden. Also, dass man Kinder, indem man offen über Sexualität spricht, vor sexuellen Übergriffen, vor Missbrauch schützt, Präventionsarbeit leistet sozusagen, ne?
Ganz genau.
Aber lass uns erstmal nochmal auf einen Schritt davor schauen, vor der Prävention. Mich würde interessieren, wenn Kinder so Fragen haben zum Thema Sex, zu Sexualität, zu unserem Körper und für sich, die mir als erwachsene Person womöglich ja unangenehm sind, wie reagiere ich in dem Moment am besten?
Ja, da habe ich mir Hilfe geholt. Ich habe darüber mit Magdalena Heinzel gesprochen. Mhm. Wir haben sie eben schon mal kurz gehört. Sie ist Sexualpädagogin, hat auch ein Buch geschrieben, in dem sie ganz viele von solchen Kinderfragen beantwortet. Außerdem bietet sie Fortbildungen an für Eltern, auch für pädagogisches Personal und sie geht auch an Schulen und macht da mit Kindern und Jugendlichen Workshops.
Okay, wir hören mal rein in euer Gespräch.
Gerade wenn Menschen Eltern werden, wenn Kinder dazukommen im Umfeld, dann wird das oft ein Thema über Sexualität sprechen. Was ist da aus deiner Sicht besonders wichtig?
Ich finde es total wichtig, dass wir anerkennen, dass Kinder von Geburt an sexuelle Wesen sind. Das heißt, Sexualität ist nicht etwas, was erst mit der Pubertät oder ab 18 oder so über uns hereinbricht und dann mit 60 wieder verschwindet, sondern etwas, das sich permanent verändert und entwickelt. Und ich glaube, wenn man mit dieser Haltung Kindern, Jugendlichen, generell Menschen begegnet, dann hat man schon ganz viel gewonnen. Und das Schönste fände ich, wenn man dann immer, wenn Fragen auftauchen, Fragen beantwortet. Denn wenn Kinder merken, okay, ich kann über das Thema zu Hause sprechen, meine Eltern fallen nicht komplett rot vom Stuhl, dann kommen sie auch immer wieder, wenn sie Fragen dazu haben. Wenn sie aber lernen, ah, dafür bist du noch zu klein, das fragst am besten die Mama oder den Papa oder sie werden sonst irgendwo hingeschickt, dann checken die ziemlich schnell, okay, ich kriege zu Hause zu dem Thema keine Antworten und dann holen sie sich's irgendwo anders, im besten Fall bei einer anderen Bezugsperson, im doofsten Fall online. Und wir wissen alle, online findest du halt nicht unbedingt nur die gut recherchierten Quellen.
Aber wie gehen wir denn mit Kinderfragen um, gerade wenn einem das dann doch ein bisschen, ja, peinlich ist und man da rot anläuft?
Ich glaube, wichtig ist zuerst mal anzuerkennen, dass das so ist und sich generell, je jünger die Kinder sind, die Frage stellen, wie antwortest du auf andere Fragen? Das heißt, wenn dein Kind fragt, wo lebt denn der Löwe, wirst du nicht antworten, boah, gut, dass du das fragst, ist ganz wichtig, dass wir das Gespräch führen. Ich warte eh schon ganz lang auf den Moment und zwar... Der Löwe ist ein Säugetier. Er lebt im Rudel, am liebsten frisst er Antilope. Niemand von uns würde einen Lexikonartikel zitieren. Beim Thema Sexualität haben wir aber sofort den Druck und den Stress, wir müssten das jetzt tun. Das heißt, ich nenne das gern Häppchenmethode. Antworte kurz und knackig auf die Frage. Wenn dein Kind also fragt, zum Beispiel, warum bluten Frauen aus der Scheide, dann kannst du sagen, okay, das ist keine Verletzung, sondern das ist ein ganz normaler Prozess. Das passiert ungefähr einmal im Monat, wenn man erwachsen wird als Frau. Punkt. Je nachdem, wie alt das Kind ist. Wenn das Kind weiterfragt, dann kann man ja wieder darauf antworten. Und was immer geht, und das finde ich entstresst oft auch, man kann immer sagen, du, das ist eine richtig spannende Frage und du hast dir eine gute Antwort verdient. Ich werde das recherchieren und werde dir dann eine Antwort geben auf die Frage. Und wichtig ist, dass man dann halt wirklich darauf zurückkommt, sonst lernt das Kind wieder, okay, meine Bezugsperson sagt zwar, sie gibt mir eine Antwort, aber ich kriege dann doch keine.
Du hattest auch gesagt, dass Kinder eigentlich von Geburt an oder Menschen von Geburt an sexuelle Wesen sind. Wie macht sich das bemerkbar?
Wir wissen, dass Babys von Ultraschallfotos ab der 16. Schwangerschaftswoche Erektionen haben können. Das ist also auch was, was extrem früh schon angelegt ist, vorgeburtlich angelegt ist. Und dass Kinder natürlich auch meistens, gerade wenn sie ganz klein sind, noch über bloße Muskelan- und Entspannung sich da, nennen wir es, schöne Gefühle machen. Und deswegen ist zum Beispiel auch so windelfreie Zeit. Eltern, die kleine Kinder haben, wissen, dass da geht die Hand dann ganz viel ins Genital, weil man so merkt, oh, das fühlt sich toll an und schön an und kribbelig an. Und wo ich auch finde, dass man Kindern das auch zu einem gewissen Teil ermöglichen sollte, sich selber zu erkunden, aber natürlich immer mit den sozialen Regeln. Das heißt, du, das ist voll okay, dass du dich da berührst und dass sich das schön anfühlt, aber nicht jetzt, wenn Oma und Opa zum Mittagessen da sind. Das kannst du in deinem Zimmer machen, wo dich niemand stört. Denn nur so können Kinder lernen, okay, das Gefühl, was ich habe, dieses Schöne, das ist in Ordnung, aber es gibt einen Rahmen, einen gesellschaftlichen Rahmen, den kann ich gut oder schlecht finden, darum geht es nicht, aber den gibt's und in dem habe ich mich zu bewegen und das mache ich so und so.
Also ich finde ja schon mal sehr beruhigend, was Magdalena Heinzel am Anfang gesagt hat, nämlich, dass wir keine Lexikon-Antworten geben müssen, wenn ein Kind fragt, was Sex ist oder ähnliches. Das nimmt einen ja schon mal so ein bisschen den Druck weg, ne? Das ist ja ganz angenehm. Thema Schutz für Kinder, ne, steht an erster Stelle. Womit fängt Schutz für Kinder an?
Also ich würde sagen, das fängt ganz früh an. Das fängt damit an, dass wir mit Kindern über Sexualität sprechen. Auch damit sie selbst Worte haben, sich ausdrücken können. Auch beim Thema Doktorspiele geht es ja darum, dass ein Kind klar sagen kann, wenn es ihm zu viel wird, wenn es das nicht möchte, dass es Grenzen benennen kann. Und auch Gefühle. Gefühle, ganz wichtig, sagt Bettina Tietz, sie arbeitet für den Verein Wendepunkt. Die machen in Norddeutschland Präventionsarbeit, um Kinder und Jugendliche zu schützen vor sexualisierter Gewalt, unter anderem an Schulen. Und da sprechen sie eben auch über Gefühle.
Gefühle sind Warnsignale. Durch unsere Gefühle können wir feststellen, wie wir eine Situation gerade einschätzen. Ist die Situation gerade gut? Freue ich mich gerade? Genieße ich die Situation? Oder ist es eine Situation, wo ich sage, ich fühle mich gerade selber nicht wohl, ich möchte diese Situation gerne verlassen? Und das überhaupt kennenzulernen, Das ist total wichtig, um dann hinterher auch festzustellen, okay, ich gehe gerade selber vielleicht über meine Grenze oder erlebe gerade etwas, was mir nicht gefällt oder gut tut.
Und das ist ja aber auch sehr individuell, ne?
Klar, kennt man von sich selbst. Eine Person nimmt eine Situation als super angenehm wahr, die andere fühlt sich gar nicht wohl dabei. Mhm. Und das zu thematisieren, das ist auch total wichtig, sagt Bettina Tietz.
Wir besprechen halt mit Kindern und Jugendlichen an einer Methode mit der Gefühlsampel, in dem wir Situationen mitgebracht haben und sie für sich die einordnen sollen. Und jeder Mensch hat unterschiedliche Grenzen. Bei dem einen kann es sein, dass es schon eine Umarmung ist, weil man nicht gerne umarmt werden möchte. Aber das wissen natürlich nur andere, wenn man darüber auch sprechen kann und es kommunizieren kann. Und wenn man das jemandem mitteilt, dass man nicht die Person ist, die gerne umarmt wird oder geküsst werden will von anderen, egal ob das fremde Menschen sind oder halt auch Menschen, die einem nahestehen, dann muss man natürlich im Vorfeld darüber sprechen und das kommunizieren, weil sonst fühlt man sich selber irgendwie auch komisch in solchen Situationen.
Wie schätzt Bettina Tietz das denn ein? Wie gut können Kinder das kommunizieren?
Also sie sagt, das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Manche können das schon richtig gut und für andere Kinder, auch für Ältere, für Jugendliche ist das echt schwierig, auch weil sie das von zu Hause so nicht kennen, sie da vielleicht sogar mitgenommen haben. Nee, darüber spricht man nicht, beim Thema Sexualität. Das fängt dann schon an bei den Begriffen für die Genitalien. Statt Vulva oder Penis zu sagen, lernen die Kinder zu Hause manchmal verniedlichende Begriffe, sowas wie Pillermann, Muschi oder noch viel verklausulierter Feuerwehrschlauch zum Beispiel. Okay. Oder auch Blume oder sowas.
Ja, also ich muss sagen, Feuerwehrschlauch habe ich jetzt noch nicht gehört tatsächlich, aber eben klar, ne, so diese verniedlichenden Sachen, das hört man eben öfter. Inwiefern ist das schwierig? Warum kann das eben zum Problem werden?
Na, zum einen, weil solche verniedlichen Begriffe, weil die was Ausweichendes haben, die signalisieren, ja, darüber spricht man nicht so direkt. Und zum anderen kann das im schlimmsten Fall auch dazu führen, dass Kinder nicht verstanden werden, dass sie einen sexuellen Übergriff erleben, sich Hilfe holen wollen, aber Begriffe nutzen, um das zu beschreiben, die nicht verstanden werden, beziehungsweise anders verstanden werden. Eine Muschel, Schnecke, Blume, Feuerwehr, Schlauch, wenn davon die Rede ist, dann denken wir wahrscheinlich ja erstmal alle an harmlose Situationen. Und das kann ziemlich heftige Folgen haben, hat mir die Sexualpädagogin Magdalena Heinzel erklärt.
Wir wissen auch aus Studien, dass Kinder sich in der Regel bis zu 7-mal erwachsenen Bezugspersonen anvertrauen müssen, bis ihnen tatsächlich geholfen wird. Und das hängt auch viel damit zusammen, dass wir Erwachsene das oft nicht checken und dann auch oft selber total überfordert sind und nicht wissen, was wir tun sollen.
Bis zu 7-mal, das ist schon echt krass. Also, dass da nicht ankommt bei uns Erwachsenen, was das Kind uns sagen möchte. Eben aufgrund der Sprache, die das Kind gelernt hat, ne? Oder die das Kind dann halt eben in diesem Fall nutzt. Was empfehlen Expertinnen denn? Ab wann ist es ein gutes Alter auch, um mit Kindern über Sexualität zu sprechen, sie da mehr aufzuklären, hinzuführen? Kann man da überhaupt ein eindeutiges Alter nennen?
Ja, eigentlich kann man da direkt loslegen mit. Mhm. Wenn man Kinder wickelt, Babys wickelt, dann kann man einfach die Geschlechtsteile richtig benennen. Das macht man ja mit anderen Körperteilen auch.
Stimmt,
dass man sagt, ja, man cremt jetzt den Fuß ein und das Beinchen und die Nase, das Gesicht. Und dann wird das häufig untenrum nicht unbedingt benannt oder eben mit verniedlichenden Begriffen. Und da kann man dann eben auch einfach die richtigen, korrekten Begriffe verwenden. Und es gibt auch inzwischen ganz tolle Bücher für sämtliche Altersstufen. Und da ist es gut, die auch offen zu Hause zu haben, wie andere Bücher halt auch, sagt Bettina Tietz von der Präventionsstelle Wendepunkt.
Also nicht im Regal oder im Schrank wegsperren, dass man die nur rausholt, wenn dieses Thema besprochen werden darf, sondern die dazulassen, dass sich Kinder und Jugendliche sich auch einfach nehmen können, sich die selber angucken können und dass man signalisiert, wenn man dazu Fragen hat, kann man auf einen zukommen. Ich würde auch keine Tür- und Angelgespräche empfehlen, sondern dass man, wenn man merkt, Kinder und Jugendliche haben gerade Fragen, dass man sagt, okay, lass uns doch ein paar Fragen sammeln. Und es ist auch total okay zu sagen, spannende Frage, lass uns doch verabreden und bis dahin habe ich für dich rausgefunden, was die Antwort auf diese Frage ist.
Ja, ich glaube, gut ist da auch nochmal festzuhalten, das, was das Kind im jeweiligen Alter auch verstehen kann. Also, weil ich würde jetzt mal sagen, mit einem 4-jährigen Kind würde ich jetzt anders über Sexualität sprechen als mit einem 7-jährigen Kind.
Und das macht man aber ja bei anderen Themen ganz genauso.
Ja, genau, ne? Das ist es. Und dafür ist es aber, glaube ich, eben auch wichtig, wie Bettina Tietz auch sagte, ja, sich selbst schlau zu machen und selbst sich da auf den Stand zu bringen, zu gucken, okay, wie kann ich meinem Kind das gut vermitteln und die Fragen des Kindes gut beantworten. Ja.
Auf jeden Fall, genau. Magdalena Heinzler hat das ja auch schon gesagt. Man muss nicht aus dem Stegreif dann sofort loslegen, sondern kann auch wirklich sagen, du, gute Frage, ich mache mich schlau, wir sprechen wieder drüber. Was auch noch ganz wichtig ist, wenn man selbst blöde Erfahrungen gemacht hat, wenn man irgendwie vorbelastet ist, traumatisiert ist, über solche Themen einfach nicht sprechen möchte, nicht sprechen kann, dann ist das auch total in Ordnung, den Kindern mitzugeben, dass sie andere Ansprechpersonen dann haben für solche Fragen.
Ja, und auch mal aus der Perspektive des Kindes heraus. Ich meine, irgendwann kommt ja auch so das Alter, das kennen wir selber ja auch, meistens so im Teenie-Alter oder so, wo man vielleicht auch gar nicht mehr mit den Eltern darüber sprechen möchte, ne?
Genau, auch das kann natürlich sein. Vielleicht hat man dann in solchen Fällen jemanden im Freundeskreis, in der Familie oder das kann ja auch eine Fachkraft sein, in der Schule, in der Kita, auf die man dann verweisen kann. Und mit dieser Person können die Kinder solche Themen dann besprechen, aus welchen Gründen auch immer.
Ja, Julia, du hast zu Beginn unserer Folge gesagt, dass wir auch noch als Erwachsene lernen können, über Sexualität, auch was die eigene Sexualität, den eigenen Körper angeht, zu sprechen. Und da gibt es ja auch Workshops für.
Ne? Genau, das hatte ich ja auch schon erwähnt. Ja. Da gibt es ganz unterschiedliche Angebote. Manche richten sich speziell an Eltern, andere an Paare. Pro Familia zum Beispiel bietet Kurse an oder auch der Verein Wendepunkt, wo Bettina Tietz arbeitet. Und ich habe auch teilgenommen an so einem Workshop. Der war speziell für Frauen. Viva la Vulva, das war der Titel. Und stattgefunden hat dieser Workshop im Frauengesundheitszentrum in München. Solche Zentren, die gibt es in vielen Städten, zum Beispiel auch in Hannover oder in Lübeck. Und grob gesagt sind das Anlaufstellen für Frauen und Mädchen, wenn sie Fragen haben zum Thema Verhütung zum Beispiel, Menstruation, aber auch zum Beispiel Brustkrebsvorsorge.
Und wie lief das speziell jetzt bei diesem Workshop für Frauen ab?
Also das war ein vierteiliger Workshop, ganz wichtig. Ich war nur beim ersten Treffen dabei.
Okay.
Geleitet hat den Workshop Olga Strack, die ist Sozialpädagogin, auch Sexual- und Paarberaterin. Und sie versteht ihren Job auch als politische Arbeit.
Viele Themen, mit denen die Menschen entweder in die Kurse oder Workshops oder zu den Beratungen kommen, wirken auf den ersten Blick vielleicht individuell. Und dann hat das Paar oder das Individuum damit zu kämpfen. Und dann stellt sich aber auch raus, dass das strukturelle Dinge sind, die auch auf dieses Paar wirken. Ja, also patriarchale Prägungen oder Geschlechterstereotype, Körperbilder, Selbstwertgefühle, die ja doch sehr stark mit auch soziologischen Prozessen oder ja gesellschaftspolitischen Dimensionen zu tun haben, wenn wir an Schönheitsideale denken oder an Sexualpraktiken oder an Dating-Regeln.
Ja, und das wurde auch im Workshop deutlich. Da ging es zum Beispiel darum, Begriffe zu hinterfragen, auch Schönheitsideale. Aber erstmal der Reihe nach.
Ja, genau. Damit wir es uns vorstellen können, wie sah das da aus? Wie war auch so die Atmosphäre bei so einem ja sehr intimen Austausch?
Ja, das war ein großer, heller Altbauraum mit Parkett, ganz gemütlich. Es gab Tee, Wasser, Kekse. Auf dem Boden lagen in einem Kreis Matten und Kissen. Und in der Mitte war dann ein Tuch ausgebreitet. Man kann sagen, in Form von einer Vulva, also so ein bisschen rautenförmig. Ja. Und auf diesem Tuch, da lagen ganz verschiedene Materialien zum Thema. Bücher, Abbildungen, Grafiken und auch ja so Modelle, die so ein bisschen aussehen wie große Stofftiere.
Aha, okay. Das heißt, vom Setting her war schon mal eindeutig, worum es geht bei dem Workshop.
Als erstes haben wir alle Begriffe gesammelt, die wir so kennen für weibliche Geschlechtsteile. Und ja, da kam auch einiges zusammen, muss ich sagen. Korrekt ist, Vulva, das sind die äußerlich sichtbaren Geschlechtsteile. Und was da noch so an Begriffen angefallen ist, das hat Olga dann auch eingeordnet und zum Teil auch problematisiert. Da waren abwertende Begriffe dabei, verniedlichende Begriffe oder auch ausweichende Begriffe, sowas auch wie Schmetterling, Blume. Klingt zwar schön, aber meint halt eigentlich was anderes und kann problematisch sein, eben auch im Umgang mit Kindern.
Das heißt also, Umgang mit Kindern war auch Thema bei diesem Workshop.
Ja, genau, das war auch ein Thema. Olga hat deutlich gemacht, in einer Partnerschaft oder auch einfach so können wir natürlich komplett für uns selbst entscheiden, was wir da für Begriffe nutzen wollen. Aber im Umgang mit Kindern ist es eben schon wichtig, dass sie die richtigen Begriffe lernen und kennen. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ne? Ja. Stichwort Prävention.
Genau.
Und eine Teilnehmerin hat auch gefragt, wie sie damit umgehen soll, wenn in der Schulklasse falsche Begriffe, problematische Begriffe kursieren. Also zum Beispiel Vulva nicht gesagt wird, sondern stattdessen Vagina oder Scheide. Vielen ist das wahrscheinlich gar nicht so klar, aber das sind keine Synonyme, sondern das sind anatomisch gesehen wirklich unterschiedliche Körperteile.
Ja.
Vulva ist eben das, was man von außen sehen kann und Vagina oder auch Scheide, das ist dahinterliegend. Das ist ein Muskelschlauch, der dann zum Uterus, zur Gebärmutter führt und den man von außen eben gar nicht sehen kann. Olga hat da einen ganz plastischen Vergleich gemacht. Sie meinte, wenn man bei einem Penis, bei einem Mann das so machen würde und dann eben statt Penis Hoden sagen würde, dann würden auch alle sagen, ja. Sag mal, bist du eigentlich bescheuert?
Das stimmt. Das ist ein ziemlich guter Vergleich, kann man sich gut merken auch, finde ich. Was ist denn auch Olgas Tipp, wenn eben auf dem Schulhof, in der Schulklasse zum Beispiel die Begriffe für Geschlechtsteile nicht korrekt benutzt werden?
Ja, sie hat dazu geraten, dass mal direkt anzusprechen, zum Beispiel bei einem Elternabend und gegebenenfalls auch pädagogisches Material mitzubringen, weil das ja auch gar nicht unbedingt in böser Absicht passiert, sondern es da einfach Wissenslücken gibt. Und auch ich muss sagen, für mich war das auch so ein kleines Aha-Erlebnis, mir das wirklich auch nochmal gerade an diesen großen bunten Stoffmodellen ganz genau anzugucken. Wo liegt jetzt eigentlich welches Körperteil? Also eine Vulva, Vagina, Klitoris, wie sind da auch die Größenverhältnisse?
Ja.
Ich muss sagen, in der Schule habe ich das so nicht gelernt.
Da geht es mir aber auch ganz genauso wie dir, Julia. Ich habe mich letztens erst mit einer Freundin darüber unterhalten, wie wenig, besonders auch so über den weiblichen Körper, über die weibliche Sexualität, wie wenig da im Sexualkundeunterricht drüber gelehrt wurde, sodass auch ich persönlich mir bei ganz vielen Dingen, was so den weiblichen Körper, auch so die Prozesse in unserem weiblichen Körper angeht, gar nicht so bewusst war lange und irgendwie dann auch so dachte, als Teenagerin oder als Jugendliche, stimmt da was vielleicht mit mir nicht oder ist das bei anderen auch so? Es war jetzt auch kein Thema, wo ich immer so, keine Ahnung, mit meinen Freundinnen sagte, ah, wie ist das eigentlich bei dir? Sondern das war bei mir auch eher so, dass ich dachte, okay, spreche ich jetzt auch nicht unbedingt an. Und dann fühlt man sich halt über eine lange Zeit, denkt man, okay, das stimmt vielleicht irgendwas nicht. Und dann habe ich erst später gemerkt, okay, es ist total natürlich oder es ist total normal und anderen Frauen geht es auch so. Und da habe ich dann auch so letztens wieder gedacht, es ist so schade, dass das halt eben im Sexualkundeunterricht in der Schule nicht entsprechend gelehrt wurde, ne? Und man da länger dann auch im Dunkeln getappt ist.
Ja, genau, in der Schule, aber ich denke auch in Familien, ne? Also
ja, klar.
Man kann ja auch die eigene Mutter mal eigentlich fragen, aber da sind oft eben ganz große Hemmungen.
Ja,
und
ja.
Umso wichtiger ist es, um ja den Kindern auch ein Gefühl zu geben, du kannst damit immer kommen, man kann da offener drüber sprechen, was passiert da eigentlich mit meinem Körper? Das gehört genauso zu dir wie andere Körperteile eben auch,
ja.
Ne? Wenn im Ohr was komisch ist, dann spricht man ja auch irgendwie drüber.
Das stimmt, dass wir da echt diese Scham auch ablegen. Aber zurück zu deinem Workshop, bei dem du warst. Würdest du sagen, der hat sich gelohnt?
Auf jeden Fall, ja, doch. Ich fand's echt super spannend. Ich bin da auch hin mit, ja, ich war auch ein bisschen aufgeregt. Was kommt da eigentlich so auf mich zu? Aber ich finde auch, Olga hat das total super gemacht. Die hat ganz unaufgeregt und aber auch ganz klar über dieses Thema gesprochen. Und ich denke, auch den anderen ging es da genauso. Ein ganz wichtiger Aspekt war für viele auch das Thema Vielfalt, dass ja jede Person anders ist, sich Dinge ganz unterschiedlich anfühlen können. Der eine mag dies, der andere findet, das fühlt sich schön an. Und jeder Körper auch anders aussieht. Auch. Und das ist ja auch wichtig, weil es gibt gar nicht wenige Frauen, die lassen sich operieren. Auch Stichwort bei dem Thema war Behaarung. Also ne, an welchen Stellen rasiere ich mich oder gehe ich vielleicht sogar zum Waxen? Und da dann immer wichtig, warum mache ich das? Weil mir das so gefällt oder weil ich denke, das erwarten andere von mir.
Ja, da sieht man eben nochmal, wie viel auch in dieses Thema Sexualität von außen und durch unsere Gesellschaft halt mit reinspielt. Aber das Wichtigste ist, du hast es gerade ja eigentlich auch schon gesagt, für sich selber herauszufinden, ne? Wie fühle ich mich gut, wie fühle ich mich wohl? Weil ich glaube, auch wenn man sich darüber gut im Klaren ist, dann fällt es einem auch leichter, mit anderen darüber zu kommunizieren, ob es jetzt der Partner, die Partnerin ist oder eben, ob es die Kinder sind, mit denen ich darüber versuche, offen zu sprechen. Ich glaube, wir könnten noch eine ganze Weile darüber sprechen, über dieses Thema. Dafür reicht die Zeit jetzt hier bei uns nicht. Aber wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt, da noch tiefer einsteigen wollt, dann schaut gerne bei uns in die Shownotes zur Folge. Schreibt uns natürlich auch immer gerne, wenn ihr noch was zum Thema loswerden möchtet, einfach an familientreffen@ndr.de. Ja, und ansonsten fanden wir schön, dass ihr hier bei der Folge mit dabei wart. Wir sagen tschüss.
Tschüss.
Und bis zum nächsten Mal.
Familientreffen. Ein Podcast von NDR Info. Diesen und alle anderen Podcasts des NDR findest du in der ARD Audiothek. Jederzeit das Beste hören.